HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Alles umsonst, Militärseelsorger äußern sich zu Afghanistan. Und das Sonntagsthema Fehler erlaubt, wie wir fürs Leben lernen. Nun haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen, viel schneller als alle westlichen Beobachter erwartet hatten. Knapp 20 Jahre dauerte der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan mit 160.000 Entsendungen deutscher Soldatinnen und Soldaten. 59 kamen am Hindukusch ums Leben. Tausende kehrten zurück, verletzt an Leib und Seele. Immer mit dabei war die kirchliche Militärseelsorge. Michael Hollenbach berichtet über die Rolle der Militärpfarrer sowie über das, was Soldatinnen und Soldaten verarbeiten müssen.
Der Soldat Andreas Eggert war 7-mal in Afghanistan. Zurückgekommen aus dem Krieg ist er mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er musste zusehen, wie afghanische Freunde von den Taliban hingerichtet wurden. Er hat vor Ort erleben müssen, wie andere deutsche Soldaten getötet wurden.
Verlust von Kameraden, mit denen man den Abend zuvor noch verbracht hat, und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da und 3 Tage später werden sie auf dem Transporter im Sarg zum Rollfeld gefahren und man steht am Rand und salutiert.
Nun nach der schnellen Machtübernahme durch die Taliban zweifelt er grundsätzlich an dem Sinn des Auslandseinsatzes.
Dieser Einsatz war umsonst, unsere Toten waren umsonst und unser Engagement die letzten 20 Jahre war damit auch sinnlos.
Das sieht Joachim Simon anders. Der Militärdekan ist zuständig für die Auslandseinsätze der katholischen Militärpfarrer. Auch er war mehrmals in Afghanistan.
Es ist immerhin gelungen, für eine Generation weit Lebensbedingungen an bestimmten Orten zu schaffen, an denen Menschen wieder Möglichkeiten hatten, eine Ausbildung zu bekommen. Also insofern war es nicht vergebens.
Egal wie man den Einsatz nun im Nachhinein bewertet, für viele Soldatinnen und Soldaten, wie für Dunja Neukamp, war die Militärseelsorge vor Ort eine große Hilfe.
Der Militärpfarrer war ganz, ganz wichtig und man hat immer das Gespräch gesucht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Einsatz ohne Militärseelsorge geben könnte. Es ist so wichtig.
Für Dunja Neukamp war der Kontakt zu den Militärpfarrerinnen und Pfarrern wie eine Auszeit vom Krieg.
Im Einsatz ist es wichtig, dass man für sich selbst so eine Art Sicherheit hat. Und diese Sicherheiten sind eben diese kleinen Rituale.
Für Andreas Eggert war entscheidend, dass er bei den Seelsorgern im Militärcamp zur Ruhe kommen konnte.
Für mich, das habe ich auch bei anderen Kameraden beobachtet, brauchte ich einen Raum der Stille, wo man dann auch, ich hatte in jedem Einsatz Kameraden, die ums Leben gekommen sind, eben gedenken konnte. Das fand ich für mich immer sehr hilfreich.
Beide großen Kirchen betonen nun, dass nach dem Debakel der Afghanistan-Einsatz aufgearbeitet werden müsse. Gerade mit Blick auf künftige oder aktuelle Auslandseinsätze wie der in Mali. Renke Brams ist der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland.
Der Afghanistan-Einsatz zeigt, dass von außen eben solche Einsätze die Situation in den Ländern nicht wirklich lösen können. Es gibt keine militärische Lösung.
Alles umsonst oder doch nicht? Militärseelsorger zum Ende der Afghanistan-Mission. Zusammengestellt von Michael Hollenbach. Am Mittwoch ist in Potsdam das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit eröffnet worden. Wo einst die Hofgärtner preußischer Könige arbeiten, werden künftig Theologinnen, Rabbiner und Kantorinnen ausgebildet. Rabbiner Walter Homolka, der Gründungsdirektor des Geiger-Kollegs, das dort beteiligt ist, spricht von einem Leuchtturmprojekt für die gesamte EU. Astrid Flügge berichtet von der feierlichen Eröffnung.
Friede sei in deinen Mauern. Mit diesem Musikstück von Arno Nadel, der Shoah zum Opfer fiel, beginnt bei kühlem Augustwetter der Festakt in Potsdam. Unter freiem Himmel, vor den Commons, auf dem Universitätscampus am Neuen Palais, auf dem das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit eröffnet wird. Bundespräsident Steinmeier, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Schuster und der israelische Gesandte sind eigens angereist, um mit Ministerpräsident Woidke sowie Wissenschaftlern und Studierenden daran teilzuhaben. Das barocke Gebäudeensemble befindet sich im umgebauten und denkmalgerecht sanierten Nordtor der preußischen Schlossanlage im UNESCO-Weltkulturerbe. Einst Wirkungsstätte der Hofgärtner, sind heute hier moderne Lehr- und Studiengebäude und eine Synagoge untergebracht. Unter einem Dach sind jetzt drei jüdische Institutionen vereint, die bisher an verschiedenen Orten arbeiteten. Der Bachelorstudiengang Jüdische Theologie der Universität Potsdam, das Abraham-Geiger-Kolleg und das Zacharias-Frankel-Kolleg. Eine solche Konzentration jüdischer Wissenschaft ist bislang deutschlandweit einmalig. Das hebt auch Bundespräsident Steinmeier hervor.
Ich bin sicher, dass dieses Zentrum weiter an Strahlkraft gewinnen wird in ganz Europa und darüber hinaus als Ort, an dem Menschen durch Wissen zum Glauben finden, so wie es das Ideal von Abraham Geiger war. Und als weit geöffnetes Haus jüdischen Lebens, das auch Menschen anderen Glaubens anzieht und ganz einfach neugierig auf Begegnungen macht.
Das neue Domizil des Europäischen Zentrums für jüdische Gelehrsamkeit an der Potsdamer Universität bietet an historischem Ort eine direkte Verbindung von akademischer und praktischer Ausbildung der drei Institutionen. Seit 2013 gibt es den ersten Studiengang Jüdische Theologie an einer deutschen Universität in Potsdam. Als Ankollegs bilden das liberale Geiger-Kolleg und das konservative Zacharias-Frankel-Kolleg Rabbinerinnen und Kantorinnen theoretisch und praktisch aus. Bisher konnten 44 Absolventen in Gemeinden in Deutschland, aber auch in die USA und bis nach Südafrika entsandt werden, darunter 10 Frauen. Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, lobte die entstehenden Möglichkeiten.
Selbstverständlich steht die School of Jewish Theology auch Studenten anderer Glaubensrichtungen offen, diese Kooperation zwischen akademischer und rabbinischer Ausbildung ist für alle Beteiligten ein Gewinn.
Die Studierenden können jetzt gemeinsam die erste deutsche Campus-Synagoge nutzen. Sie wurde heute im Vorfeld des Festaktes mit der sogenannten Einbringung der Tora-Rollen feierlich zum sakralen Raum. Trotz anhaltenden Antisemitismus in Deutschland stellt für den Präsidenten des Zentralrats die Eröffnung des jüdischen Religionszentrums ein optimistisches Zeichen dar.
Heute, unter Einbringung der Tora-Rollen, setzen wir ein wichtiges Zeichen unseres Glaubens an die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland. Es ist ein guter Tag für die jüdische Gemeinschaft und für das ganze Land.
Eine neue Bildungsstätte, das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit in Potsdam. Die alte Synagoge im hessischen Felsberg ist ein echtes Schmuckstück, doch von dem war viele Jahrzehnte lang nicht viel zu sehen. Nach den Pogromen im Jahr 1938 wurde die Synagoge entweiht, als Feuerwehrgerätehaus, Kneipe und später Wohnhaus genutzt. Vor 10 Jahren haben die jüdische Gemeinde und einige Heimathistoriker sich des Hauses wieder angenommen. Das Ziel, aus dem Gebäude wieder eine Synagoge und ein Begegnungszentrum für jüdische Geschichte zu machen. Und so langsam werden erste Erfolge sichtbar, wie Rainer Janke berichtet.
Handwerker reißen Wände ein, Bretter werden geschnitten, das Dach gerade gedeckt. Das teilentkernte massive Steingebäude in der Felsberger Innenstadt bekommt eine neue, alte Fassade und ist endlich zurück auf dem Weg zu seiner ursprünglichen Bedeutung als Synagoge.
Man kann jetzt wieder das klassizistische Gebäude erahnen. Und jetzt haben wir auch den Auftrag vergeben für den Bereich Freilegen der Fassade. Ist das dann wieder nahezu dem entspricht, was original 1847 gebaut wurde.
Erzählt Christopher Willing vom Verein zur Rettung der Synagoge. Nach der Vertreibung der Juden 1938 fristete das einst schöne und stolze Gebäude ein eher jämmerliches Dasein. Mal als Feuerwehrgerätehaus, nach dem Zweiten Weltkrieg als Kneipe oder Pizzeria. Obwohl viele Felsberger von der Historie des Gebäudes wussten.
Sie haben also gesagt, sie gehen ein Bier trinken im Tempel oder eine Pizza essen im Tempel. Aber sie haben natürlich nicht eigentlich weitergedacht. Was heißt das eigentlich, dass das Tempel ist?
Wir betreten das Gebäude und steigen eine Treppe zu einer freigelegten Rückwand.
Ja, das ist die Aussparung für den Toraschrein. Das Fenster war natürlich nicht da, sodass also die Tora-Rollen nicht ganz so viel Raum einnehmen, hat man eben Aussparungen gemacht. Und daher wissen wir, dass der Toraschrein 5 Meter hoch war. Und wir haben oben auch ein paar Bemalungen noch gefunden, die um den Toraschrein gemacht worden sind.
Genau dort oben stehen wir wenige Minuten später. Noch ist überall Dreck und Bauschutt. Christopher Willing indes sieht schon mehr.
Wir stehen jetzt auf der Ecke einer der zukünftigen Empore und können jetzt so ein bisschen erahnen, wie groß ist das Gebäude und sehen auf den offenen Dachboden ein freitragendes Hallenbauwerk.
Viel Geld ist in die Wiederherstellung der alten Synagoge bereits geflossen, Fördergelder und auch Gelder der Stadt Felsberg. Aber diese Investition hat sich gelohnt, sagt Felsbergs Bürgermeister Volker Steinmetz.
Ich habe es mir gerade gestern angesehen. Ich freue mich, dass wir damit auch dieser jüdischen Gemeinde nicht nur einen sakralen Raum ihrer Religionsausübung zur Verfügung stellen, sondern es ist ja auch ein Hingucker architektonisch und es bereichert unsere Altstadt in Felsberg.
Zurück auf der Baustelle mitten in der Felsberger Innenstadt zwischen Kirche und Burg. Das Felsberger Wohnzimmer nennt Willing den Ort. Und um das Wohnzimmer-Synagoge endgültig zu sanieren, braucht es noch Spenden. Rund 140.000 Euro fehlen noch. Und deshalb sucht Willing noch Menschen,
die Kleinspenden machen können, aber natürlich auch, die sich an den Fenstern beteiligen wollen oder am Boden beteiligen oder an den Stühlen beteiligen wollen. All diese Sachen sehen wir noch, dass das notwendig ist.
Und sollte dies gelingen, dann wäre die neue, alte Synagoge im nächsten Sommer bezugsfertig. Einen Termin, den Willing kaum erwarten kann.
Wenn man jetzt sieht, hey, die Statik ist jetzt schon wieder dargestellt, wir haben ein funktionierendes Dach, einen Dachboden und man kann erahnen, wo es hingeht, das ist schon viel wert.
Ein schönes Projekt, die alte Synagoge in Felsberg und wie weit sie fortgeschritten ist bei der Wiedererrichtung dieser Synagoge und der Herstellung eines Begegnungszentrums für jüdische Geschichte in Felsberg. Bei dem, was in Afghanistan gerade passiert, sind die politischen, militärischen und diplomatischen Fehler des Westens mit Händen zu greifen. Und die Verantwortlichen haben die Fehler an höchster Stelle ja auch selbst eingestanden. Nur wer Fehler zugibt, vor sich selbst und auch vor anderen, vor der Öffentlichkeit, der kann daran wachsen und daraus lernen. Fehlerkultur wird heute ja insgesamt groß geschrieben, denn wer Angst vor Fehlern hat oder immer nur die Schuld bei anderen sieht, der ist einerseits unehrlich und bleibt andererseits auch unkreativ. Selbst Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten und die Kanzlerin selber haben ja Fehler eingestehen müssen und sie haben es getan. Fehler sind also nicht verboten. Wichtig ist es, wie wir damit umgehen. Mein kleines Sonntagsthema heute Morgen: Fehler erlaubt und wie wir draus lernen.
HR Info. Himmel und Erde.
Fehler gehören zum Leben dazu und zwar in jedem Bereich, egal ob beruflich oder privat. Jeder greift im Laufe der Zeit viele Male daneben und macht Fehler. Die meisten Menschen wollen damit nicht so viel zu tun haben, denn Fehler sind allgemein verpönt, gelten als Zeichen der Schwäche. Dabei bringen uns Fehler weiter, sagt der Bestsellerautor, Kommunikationsberater und Keynote-Speaker Jochen May. Sein Appell: Nehmen Sie sich die Freiheit und erlauben Sie sich, Fehler zu machen. Schönen guten Morgen, Herr May.
Schönen guten Morgen, Herr Hofmeister.
Welche guten Gründe gibt es denn, Fehler zu machen?
Aus Fehlern lernen wir mehr als aus unseren Erfolgen. Das zeigen immer wieder Studien, das zeigen aber auch unsere persönlichen Erfahrungen. Wer Erfolg hat, der muss ja nichts Neues lernen. Der kommt auch nicht aus seiner Komfortzone raus. Wer aber Fehler macht, der lernt dazu und kann daran wachsen. Fehler sind Chancen. Oder wer Wortspiele mag, Fehler sind Helfer, allein wenn man die Worte umstellt oder die Buchstaben.
Ah, da ist der Helfer drin. Stimmt. Genau. Die meisten Menschen haben ja eher Angst, Fehler zu machen. Woran liegt das denn?
Ich glaube, das liegt an der deutschen Fehlerkultur. Wir sind ja so eine Defizitgesellschaft. Wenn man auf verschiedene andere Länder schaut, dann ist es in anderen Ländern anders. Der Deutsche zeigt gerne mit dem Finger auf andere und fragt, wer ist schuld. Andere fragen, was haben wir daraus gelernt? Die Amerikaner zum Beispiel kennen dieses Trial and Error. Das kennen wir gar nicht so. Also der Amerikaner, der spricht gerne über seine Fehler. Wie gesagt, der Deutsche versucht, sie eher unter den Teppich zu kehren. Ist schade. Da gibt es sogar eine spannende Studie von Professor Frese an der Leuphana-Universität, der das mal international verglichen hat. Und siehe da, Deutschland landet noch vor Singapur praktisch im Schlusslicht. Also auf dem letzten Platz. Von 61 untersuchten Ländern landete Deutschland mit seiner Fehlerkultur auf Platz 60.
Das ist ja spannend. Da haben wir ja eine ordentliche Aufgabe, würde ich mal sagen. Es gibt ja deutsche Unternehmen, die inzwischen da auch so ein bisschen wach geworden sind, toleranter gegenüber Fehlern geworden sind. Beobachten Sie da Bewegung?
Ja, auf dem Papier und in den Mündern. Ich glaube, im Denken noch nicht so richtig. Also das kann ich so nicht bestätigen. Ja, jeder wird sagen, ja, wir haben hier eine tolle Fehlerkultur. Fehler machen ist überhaupt keine Schande. aber oftmals in der Praxis sieht es dann eben ganz anders aus. Jetzt muss man aber natürlich differenzieren. Es gibt Branchen und auch Berufe, da wäre ich auch sehr fehlerintolerant. Also beispielsweise bei einem Piloten oder einem Hirnchirurgen erwarte ich natürlich, dass der in seinem Job keine Fehler macht. Alles andere wäre ja auch tödlich. Bei anderen Berufen sieht das natürlich anders. Also ich glaube, man muss dann schon auch hier und da immer wieder unterscheiden.
Wie wirkt sich denn so eine, sage ich mal, etwas tolerantere Fehlerkultur in einem Betrieb auf den Mitarbeiter, auf die Einzelnen aus? Arbeiten die dann effektiver, wenn sie keine Angst haben, Fehler zu machen? Bremst Perfektionismus einen auch aus? Was haben Sie da für Studien?
Auch da gibt es genau eine spannende Studie dazu, die aus dem Amerikanischen kommt. Und tatsächlich ist es so, wenn Chefs vor allen Dingen mit Wut, Ärger oder negativen Emotionen auf Fehler reagieren, dann bremst das die Mitarbeiter. Dann hören sie auf, kreativ zu sein, Leistung zu zeigen, das Engagement schmilzt und natürlich auch die Risikobereitschaft. Und darin liegt ja auch wieder eine Chance, Neues zu entdecken, Neues zu wagen, gerade bei Unternehmen Innovation zu gebären. Und das versagt in dem Moment, wo ich versuche, Fehler zu vermeiden oder auf Fehler auch negativ reagiere.
Deutschland hat also riesigen Nachholbedarf in Sachen Fehlerkultur. Dankeschön.
Aber auch riesige Potenziale, das muss man ja dazu sagen. Also ja, wir können jetzt wieder auf den Fehler schauen und sagen, guck mal, da ist es ein Fehler von Deutschland, wie sie mit Fehler umgehen. Wir können aber sagen, guck mal, tolles Potenzial, wenn wir das heben, großartige Chancen.
Aus Fehlern kann man lernen, das lernt man schon in der Grundschule. Welche Fragen sollte ich mir denn stellen, Herr May, wenn ich einen Fehler gemacht habe?
Ja, da gibt es verschiedene Fragen, die man sich stellen kann an der Stelle. Aber die erste ist natürlich erstmal, welcher Fehler ist denn genau passiert oder was war der Fehler? Die zweite Frage, wie konnte der Fehler passieren? Was waren die Ursachen, die Symptome? Kann ein ähnlicher Fehler nochmal passieren? Und was lerne ich daraus, beziehungsweise wie lässt sich der Fehler künftig vermeiden?
Also man kann sozusagen systematisch auch an diese Fehler herangehen. Manchmal muss ich mich für Fehler gegenüber anderen entschuldigen. Wie entschuldige ich mich am besten für einen Fehler?
Klassischer Dreischlag, das erste Fehler zugeben, also ganz klar den Fehler benennen, was habe ich falsch gemacht. Da steckt direkt der zweite Punkt drin, nämlich Verantwortung übernehmen, nicht rechtfertigen, schönreden oder einen Teppich kehren, kleinreden oder sowas, sondern Verantwortung übernehmen und sagen, okay, habe ich gemacht, war falsch, war eine klassische Fehleinschätzung, tut mir leid, also auch ein bisschen Reue gehört dazu. Und der dritte Schritt ist dann natürlich versuchen, Wiedergutmachung zu leisten. Also entweder indem ich, wenn ich einen kleinen Schaden verursacht, was ich habe, jemanden gegenüber beim Essen oder sowas die Krawatte mit meiner Soße bekleckert, dann biete ich dem natürlich eine Reinigung oder den Austausch der Krawatte an. Bei anderen Sachen kann ich ja zumindest einen Lösungsansatz präsentieren, beispielsweise gegenüber dem Chef sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, war doof, tut mir leid, kommt nicht wieder vor, denn daraus habe ich gelernt, wir machen es in Zukunft so und so und dann kann das nicht mehr passieren.
Ein ganz heikler Punkt ist ja, dass wir uns manchmal selbst einen Fehler gar nicht verzeihen können. Woran liegt das und was raten Sie uns in diesem Fall?
Dahinter steckt eigentlich immer Scham. Also das Gefühl, die anderen könnten mich jetzt nicht mehr mögen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und genau davon sollte man sich frei machen, denn beobachten wir uns einfach mal selber, wie reagieren wir denn da drauf, wenn unser Umfeld einen Fehler begeht? Also was ist ich, der Partner macht einen Fehler und gesteht den Einsatz, tut mir wahnsinnig leid, ich habe einen Fehler gemacht. Die Kinder machen einen Fehler, das machen die noch häufig, dafür sind sie Kinder. Wie reagieren wir da drauf, wenn die das sagen, wenn die das zugeben? Und wie reagieren wir da drauf, wenn die das versuchen zu verschleiern, was Kinder übrigens auch gerne machen. Und in der Tat, wenn wir das beobachten, stellen wir fest, immer dann, wenn jemand einen Fehler zugibt und dazu steht, belohnen wir den eigentlich mit Sympathie und sagen, naja, Fehler sind ja menschlich, ich selber bin ja auch nicht perfekt, also finden wir das eigentlich besser. Und so ist es auch bei anderen. Deswegen, warum haben wir ein Problem damit, mit Fehlern umzugehen? Weil wir glauben, die anderen finden uns danach nicht mehr so gut. Das Gegenteil ist aber richtig.
Aber ich glaube, es gibt auch dieses andere, dass man sich selber nur schwer einen Fehler zugestehen kann, aber dann auch irgendwie diese Strenge manchmal auch auf andere überträgt, dass man eben denen dann auch schwer Fehler verzeihen kann.
Das stimmt, dahinter steckt aber de facto Unsicherheit. Ne? Also wer anderen Fehler nicht verzeiht und sich selbst auch nicht, ist in Wahrheit ja unsicher. Auch hier steckt wieder letztendlich der Gedanke der Scham dahinter. Also warum verzeihe ich denn mir selber den Fehler nicht? Warum verzeihe ich den Fehler an anderen nicht? Weil ich danach strebe, perfekt zu sein. Warum tue ich das? Weil ich Angst davor habe, die anderen könnten mich nicht mehr so sehr mögen oder lieben oder ich sei weniger liebenswert, wenn ich nicht perfekt bin, was ja auch eine Quatschthese ist.
Fehler sind deutlich besser als ihr Ruf. Also es gibt aber allerdings auch Fehler, die eine einmalige Sache bleiben sollten. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Welche wären das?
Da gibt es so einige Sachen. Also ich sag mal, der klassische Fehler ist ja immer dann nur ein Fehler, wenn ich ihn einmal begehe, begehe ich denselben Fehler. Zweimal ist es ja kein Fehler mehr, sondern eine Entscheidung. Ja, also insofern, ich glaube, das gilt für fast alle Fehler. Zweimal denselben Fehler hintereinander zu begehen, ist entweder Schusseligkeit, Dummheit oder eben eine bewusste Entscheidung. Da jetzt einzelne rauszunehmen und andere wieder wegzunehmen, tue ich mich schwer mit.
Fehler passieren einfach, da kann man nichts gegen machen. Das Beste, was man daraus machen kann, ist, aus ihnen zu lernen. Das war der Kommunikationsberater Jochen May im hr-Info-Gespräch hier in der Sendung Himmel und Erde. Wer sich für die Wohnung Einrichtungsgegenstände kauft, eine Couch, einen Schrank, einen Tisch, der will natürlich erste Qualität, keine fehlerhafte B-Ware. Allerdings, bei einem echten Perserteppich, da verhält sich das anders. Da muss man schon etwas Fehlertoleranz mitbringen, denn genau die macht einen solchen Teppich, eine solche Handarbeit unverwechselbar.
In seiner Teppichgalerie präsentiert mir Arno Shagnasari einen 160 Jahre alten Keschan, der wie jeder Perserteppich nach der Stadt seiner Herkunft benannt ist. Ganz viel leuchtendes Lila, Beige und Aprikot stechen ins Auge, dazu liebevolle kleine Muster mit Blüten, Tieren, Gesichtern und grafischen Motiven. Ich könnte ihn mir stundenlang anschauen, wie ein Bilderbuch zieht er mich rein in seine Welt der Farben und Symbole. Aber der Teppich hat Fehler, zum Beispiel bei den Farbnuancen.
Das ist alles Naturfarbe, was wir haben. Und wenn wir von diesem Wort falsch sprechen, können Sie hier auch erkennen, das Besondere hier ist diese Farbunterschiede. Wir sehen hier in dem Bereich, ist es ein bisschen heller als da drüben. Man würde jetzt denken, das ist ein Fehler. Ja? Aber das ist das Schöne an dem Teppich, weil du erkennst, okay, mit der Zeit hat sich das Material hier durch die Sonne etwas mehr verbleicht als da drüben.
Auch sind zum Beispiel die dargestellten Blüten nicht alle gleich. Einige haben etwas rundere, andere spitzere Blätter, obwohl sie in einer strengen Symmetrie durchaus geordneten Regeln folgen. Also Unordnung in der Ordnung?
Sie müssen sich vorstellen, da sitzt ein, zwei, drei Personen sitzen an diesem Teppich 2 Jahre dran und knüpfen dran. Was haben Sie als Vorlage? Eine Zeichnung des Teppichs und dann wird danach geknüpft.
Und deshalb kann kein hundertprozentig genaues Abbild entstehen. Und genau für diesen Teppich ist ein Kunde bereit, 250.000 Euro zu bezahlen. Der Wert ist die Geschichte des Teppichs, die sich mit all den Unregelmäßigkeiten widerspiegelt. Arno Shagnasari sagt, dass Fehler und Unregelmäßigkeiten immer durch die Art der Produktion in jedem Teppich zu finden sind. Das Abweichen, das Nicht-Perfekte, greifen auch heutige moderne Designer auf, wenn sie die alten Motive interpretieren, erklärt mir Arno Shagnasari an einem Teppich.
Der Laie erkennt das nicht, aber der sich ein bisschen auskennt, erkennt ja, hier hat er das Mittelmotiv aufgenommen und ein bisschen asymmetrisch dargestellt.
Ein weiterer Designer hat ein traditionelles Muster aufgenommen und dafür an den Kanten absichtlich goldbraune Flächen vorgesehen. An einigen Stellen schimmern darunter die Muster des oberen Teils durch, so als sei der Teppich an dieser Stelle abgewetzt. Aber
es ist ein handgeknüpfter Teppich, wo dieser, nenn es mal Vintage-Effekt, nur optisch gesehen dargestellt wird, indem man nachhinein handrasiert und geflammt verschiedene Floorhöhen entstehen.
Also egal, ob traditionell oder modern, der Makel bleibt ein Markenzeichen beim Perserteppich und macht ihn so schön, wertvoll und einmalig.
Vaya Stavrianos über Perserteppiche und warum da Fehler kein Problem sind. Sie machen einen Teppich unverwechselbar. Das Sonntagsthema in hr Info Himmel und Erde, Fehler erlaubt, wie wir fürs Leben lernen. Dass der Mensch fehlbar ist, das ist ja an sich eine Binsenweisheit, aber wohl keine Institution hat den Umgang mit der Fehlbarkeit des Menschen, mit seinen Fehlern so in den Mittelpunkt gestellt wie die christliche Religion. Das Schuldbekenntnis, die Beichte sind ja im Grunde kulturgewordene Formen des Fehlermanagements, wenn man so will. Darüber spreche ich mit dem Franziskaner Pater Helmut Schlegel. Er ist Autor von Büchern, Gedichten, Liedern, gesuchter Lebensbegleiter, Gesprächspartner, nicht zuletzt auch ein Beichtvater, zu dem viele Menschen kommen, um ihre Fehler auszusprechen. Herr Pater Schlegel, warum ist es so bei der Beichte, warum befreit es, seine Fehler sagen zu dürfen, aussprechen zu dürfen?
Vielleicht ist es gut, darüber zu sprechen, was ist Sünde? Nach dem biblischen Verständnis ist Sünde so etwas wie von der Spur abkommen. Und dann ist es ja wichtig, jemanden zu haben, der einen wieder so auf die Spur zurück bringt, also Begleiter, Lebensbegleiter. Das ist eigentlich eine Form der Beichte, eine spirituelle Begleitung durch einen Menschen, der im Auftrag Gottes einem Menschen sagen kann, du bist versöhnt, du bist mit Gott versöhnt, du kannst wieder neu anfangen.
Welches Gottesbild steht dahinter, wenn man sich traut, zu seinen Fehlern zu stehen?
Ich sage mal, welches Gottesbild nicht dahinter steht, das von einem Pädagogen, der zur Perfektion erzieht, oder von einem Richter, der einen dann beurteilt und sozusagen Noten für das Leben austeilt. Ich glaube, Jesus hat mit diesem Gottesbild aufgeräumt. Und gerade mit denen, die von der Spur abgekommen sind, besonders liebevoll umgeht.
Also diese Einstellung ist ja in einer Gesellschaft mit so einem latenten Perfektionswahn, sag ich mal, eigentlich eine gute Botschaft, oder?
Ja, dieser Perfektionswahn, der ist natürlich in einer modernen Gesellschaft besonders hoch, wo kleinste Fehler ja Katastrophen auslösen können. Man denke nur an den Straßenverkehr. Und der ist leider auch sehr stark von den christlichen Kirchen gepflegt worden. Es wäre eine wirkliche Befreiung zu spüren, ich darf ja Fehler machen. Es ist ja gerade dann auch human und im wahren Sinn des Wortes, im Sinn Jesu, mit diesen Fehlern tolerant und menschlich umzugehen. Mhm.
Auch gegenüber sich selbst, beobachten Sie das in der Begleitung von Menschen, dass wir selbst uns unsere Fehler verzeihen können?
Ja, also ich beobachte, dass es Menschen gibt, die anderen ganz gut verzeihen können, aber sich selber nicht so gut verzeihen können, sondern sich das manchmal ein Leben lang nachtragen, dass sie bestimmte Fehler gemacht haben. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt, dass Menschen sich verzeihen dürfen. Denn Nächstenliebe ist immer auch Selbstliebe und anderen verzeihen dürfen heißt auch sich selbst verzeihen dürfen und es lernen, das zu tun.
Sagt Pater Helmut Schlegel, Franziskaner, er lebt und wirkt im Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim am Taunus. Haben Sie schönen Dank und Ihnen einen schönen Sonntag.
Danke.
Und am Ende lernen wir noch einen Künstler kennen, der kuriose Kunstwerke gestaltet. Und zwar malt er Karo-Papiere einfach so von Hand. Karo-Papier, das haben wir sicherlich alle schon mal in der Hand gehalten, hatten wir früher im ersten Schuljahr oder auch als Rechenheft dann anschließend. Das ist genormt, immer ein halber Zentimeter zwischen den Linien. Und der Frankfurter Künstler Jürgen Krause, der malt solche Karo-Papiere selber von Hand mit einem Bleistift. Und zwar an jedem Arbeitstag eines. Seit mehr als 20 Jahren macht er das. Aber warum macht man das eigentlich? Das wollte unser Reporter Valentin Beige wissen, als er ihn an seinem Arbeitsplatz besucht hat.
Jürgen Krause steht in seinem Frankfurter Atelier vor einem Stehpult. Ganz liebevoll und versiert spitzt er mit einem Messer seinen Bleistift.
Jetzt gehe ich rüber zum Messerschärfen. Die Klinge ist stumpf oder nicht ausreichend scharf, um die Mine anzuspitzen.
Jürgen Krause geht zu einem Waschbecken. Dort liegt ein Schleifstein bereit. Er spritzt Wasser darüber.
Das ist der gröbere der beiden Schleifsteine, die ich jetzt nehme.
Jürgen Krause ist Künstler. Er malt Karo-Papiere, DIN A4, mit einem halben Zentimeter Abstand zwischen den Linien. Rund 2 Stunden braucht er für ein Blatt. Jede Linie entsteht von Hand. Freihändig, versteht sich. Seine Liebe zu den Linien hat familiäre Gründe.
Die Beobachtung war beim Blick auf die Landkarte, dass sowohl mein Studienort Mainz auf dem 50. Grad nördlicher Breite liegt, als auch der Geburtsort meines Großvaters. Und das war Anlass, zu Fuß vom Zimmer, in dem ich gewohnt habe, loszugehen mit Rucksack, um an dieser verbindenden Linie entlang zu laufen.
Und nach dieser Wanderung auf dem Breitengrad einer Linie entstanden seine ersten selbstgezogenen Linien. Das war 1998. Als Künstler möchte Jürgen Krause in seinen Linien aufgehen.
Warum ich das tue? Weil es mich immer wieder zur nächsten Linie zieht.
Auf dem Pult liegt ein fertiges Karo-Papier. Es sieht fast aus wie gedruckt. Aber was wäre, wenn Jürgen Krause ein Fehler passiert? Ist das Blatt dann ruiniert?
Von Fehlern spreche ich da nicht mittlerweile. Was passieren kann und was kürzlich passiert ist, die Mine bricht beim Ziehen der letzten Linie am Blattrand rechts. Dann lege ich dieses Blatt zur Seite, setze auf die Rückseite zwar das Datum drauf, aber nicht wie bei den gelungenen Blättern kein Monogramm hinten drauf. Und ich integriere diese Blätter auch, also die werden nicht aussortiert oder weggeschmissen.
Zurück am Stehpult. Der Stift wird ein letztes Mal gespitzt, jetzt wird es ernst.
Um dann am Pult zu stehen. Das weiße Papier liegt vor mir. Sicherer Stand. Ich setze am oberen Blattrand an und ziehe die erste Linie. In der Mitte des Papiers in Längsrichtung.
Und vor der nächsten Linie heißt es wieder Bleistiftspitzen, ausatmen, Linie ziehen, einatmen, bis das Blatt voll ist.
Eine irre Sache, finde ich. Übrigens verkauft Jürgen Krause seine Karo-Papiere auch für schlappe 1000 Euro das Stück. Ja, das ist eben Kunst. Kann man sich alles anschauen auf seiner Internetseite Jürgen Krause in einem Wort geschrieben. .info, jürgenkrause.info. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen, sonnigen Augustsonntag.